Radio Igel, Bildung am Ohr.
Herzlich willkommen zu einer Folge der Podcast-Reihe PSD Begabt der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mit Impulsen für mehr Begabungs- und Begabtenförderung an unseren Schulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Podcast der Reihe PSD Begabt zu hören. In dieser Folge mit dem Titel PSD Begabt, Begabt, Talentiert, Genial. Was ist das? Von Begriffen und rechtlichen Grundlagen zu Bedingungen erfolgreicher Begabungs- und Begabtenförderung wird uns Professorin Magistra Doktorin Silke Rogel Einblicke in zentrale Themen der Begabungs- und Begabtenförderung geben. Frau Doktorin Silke Rogel ist am Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung, dem ÖZBF, Leiterin des Bereichs Forschung und Entwicklung. Zudem ist sie Mitglied des International Panel of Experts for Gifted Education, IPEACH, und Gründungsmitglied des Hochschulnetzwerks Begabungsforschung und Förderung. Sie forscht, lehrt und publiziert seit Jahren im Bereich der Begabungsexpertiseforschung und Förderung und ist verantwortlich für die Entwicklung von zahlreichen, qualitätsvollen, praxisorientierten Unterlagen für Lehrpersonen. Ihre Forschungsinteressen konzentrieren sich insbesondere auf begabungsbezogene Überzeugungen bei Lehrerinnen und Lehrern sowie auf die Begabungsförderung als Anliegen der Schulentwicklung. Da wir uns aus dem beruflichen Kontext schon sehr lange kennen, dürfen wir auch in diesem Podcast beim kollegialen Du bleiben. Ich darf dich, liebe Silke, aus dem Radio-Studio der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Graz online im Radio-Studio der Pädagogischen Hochschule Salzburg begrüßen.
Danke, danke, liebe Katharina. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Liebe Silke, du bist mittlerweile international bekannt für deine Expertise und dein Engagement im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung. Wie kamst du denn ursprünglich zu diesem Thema?
Das ist im Endeffekt eigentlich direkt in der Schule hat sich das entwickelt. Ich habe bildnerische Erziehung, Ethik, Psychologie, Philosophie am BG Zaunergasse in Salzburg unterrichtet und über eine Etcher-Ausbildung und einen Schulschwerpunkt, wo wir einfach auch die Begabungsförderung in den Vordergrund gestellt haben, mit Einzelcoaching, mit Talentförderkursen und Angeboten eben für interessierte, motivierte, begabte Schülerinnen und Schüler, bin ich dann zum Landesschulrat als Bundesland- und AHS-Koordinatorin gekommen, an die Pädagogische Hochschule, Fortbildungen selbst gehalten, organisiert, und eben so ist dann mein Weg weiter ans ÖZBF gegangen. Dort wurde ich inhaltliche Leiterin und du hast ja schon einiges auch erzählt, was ich so mache. Danke dafür. Ja, das ist eigentlich so mein Interesse für die begabten Schülerinnen und Schüler ist eigentlich in der Schule gelegt worden mit den Schülerinnen und Schülern.
Du bist ja höchst aktiv in der Lehrerinnen-Fort- und Weiterbildung unterwegs, wie du bereits erwähnt hast, und hast da ja einen sehr guten Einblick in Haltungen von Lehrpersonen zum Thema Begabungs- und Begabtenförderung. Was verstehen denn Lehrpersonen deiner Erfahrung nach unter Begabungs- und Begabtenförderung?
Das ist ähnlich vermutlich wie auch an sich der Begriff Begabung, Begabtenförderung sehr breit. Ich glaube, im Gespräch mit Lehrerinnen und Lehrern gibt es ganz, ganz viel unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Konzepte, die einfach da durchdringen, wenn man über Begabung, Begabungsförderung mit ihnen spricht. Ich treffe natürlich jetzt aufgrund dessen, weil ich am ÖZBF arbeite, weil ich Fortbildung zur Begabtenförderung anbiete, schon eher die Lehrpersonen, die interessiert sind, die sich selbst dazu Gedanken gemacht haben, bestimmtes Vorwissen mitbringen. Das heißt, da ist mittlerweile durchaus ein Verständnis von Begabung und auch ein Rollenverständnis von einer begabungsfördernden Lehrperson dass mich durchaus optimistisch stimmt. Ich würde sagen, durchaus mehrdimensional, durchaus dynamisch, durchaus auch systemisch. Das heißt, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich selbst als aktiv empfinden, als Teil einer Begabungsentwicklung bei Schülerinnen und Schülern, dass sie aber auch sehen, es gibt unterschiedliche Arten von Begabungen, wobei mir durchaus bewusst ist, dass diese Lehrpersonen, die ich treffe, einfach nur einen Teil widerspiegeln und alle anderen Vorurteile, Mythen zu Begabung und Begabten durchaus noch da sind, wie wir auch aus der Forschung wissen.
Ja, bestehen denn eben nun Unterschiede zwischen typischen Sichtweisen von Lehrpersonen und Definitionen von Begabungs- und Begabtenförderung in der Fachliteratur? Wie schätzt du das ein?
In der Fachliteratur an sich? Das heißt auch, dass die Fachliteratur an sich auch schon unterschiedliche Konzepte und Vorstellungen hat. Ja, durchaus. Mittlerweile, ich würde sagen, man spricht auch von einem Paradigmenwechsel. Manche bezeichnen das auch durchaus als Sprachgewirr, Fuzzy Concept, Begabung. Und der Paradigmenwechsel ist sicher im letzten Jahrhundert passiert. Und mittlerweile würde ich sagen, sind wir oder der Großteil vertritt eben einen mehrdimensionalen dynamischen Ansatz, wobei es durchaus auch gerade in der Forschung immer noch Konzepte gibt, die ein eindimensionales Verständnis vertreten, beispielsweise wenn ich versuche, eine Gruppe von Begabten eben über dieses Merkmal der Intelligenz zu charakterisieren, dann habe ich eigentlich ein eindimensionales Verständnis von Begabung, nämlich ich sehe quasi einen Aspekt Begabung, nämlich das kognitive Leistungsvermögen als vordergründig und natürlich sehr wichtig an und formuliere das als eine Dimension und somit habe ich ein eindimensionales Verständnis von Begabung.
Ja, das wäre jetzt eben ein traditionelleres Konzept, wenn ich das richtig verstehe. Und wohin geht nun dieser Paradigmenwechsel, den du eben angesprochen hast?
Dass es durchaus nicht nur die Person an sich befasst, dass Begabung als Konzept nicht nur die Person betrifft mit ihren verschiedenen Merkmalen, Begabungs- oder auch Interessen, Stärken, Fähigkeiten, Kompetenzen, die mehrdimensional sind. Da haben wir schon einen Paradigmenwechsel, dass ich nicht nur einen Aspekt, nicht nur das Kognitive, die Intelligenz sehe, sondern auch mehrdimensional Musik, also musikalische Begabung, mathematische, naturwissenschaftliche Begabung, aber auch darstellende Begabung, bildnerische Begabung, körperliche Begabung, körperlich kinästhetisch, also Sport und so weiter, sondern dass ich auch weiß und sehe, dass viele Einflussfaktoren auch diese Begabungsentwicklung mitbestimmen. Somit ist es auch ein dynamisches Begabungsverständnis, dass ich von Begabungsentwicklung rede, dass diese Entwicklung beeinflusst werden kann von Merkmalen, die eine Person in sich hat, Durchhaltevermögen, Aufmerksamkeit, Motivation, Leistungsorientierung zum Beispiel, aber eben auch das Umfeld. Förderliches Umfeld, unterstützendes Umfeld oder auch hemmendes Umfeld, Zugänge, Interessen, dass ich Zugang habe zu bestimmten Domänen, zu Fachgebieten, dass ich Mentoren kennenlerne und so weiter.
Mhm. Das heißt eben ein viel breiterer Begriff von Begabung ist heute in der Fachliteratur gebräuchlicher, wenn ich das richtig verstehe. Was meinst du, wenn du so von einem Fuzzy Concept sprichst?
Fuzzy Concept wird im Endeffekt einfach versucht zu beschreiben, dass Begabung doch unscharf ist, dass es immer wieder einer Erklärung bedarf, was jetzt der Sprechende davon versteht, darunter versteht, dass es teilweise auch unscharf ist, insofern, um es abzugrenzen von der Intelligenz, abzugrenzen von der Kreativität, von der Motivation. Deswegen wird das einfach als Fuzzy Concept bezeichnet, um so da quasi auch die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, wir müssen auch drüber reden, wir müssen uns auch drüber austauschen, was verstehen wir unter Begabung.
Ja. Mhm. Das heißt, die Auseinandersetzung mit dem Begriff ist jetzt mal überhaupt ein erster Schritt, sich überhaupt, bevor man sich mit Begabungs- und Begabtenförderung in der Tiefe befassen möchte. Daher meine Frage, wie definierst denn du als Expertin Begabungs- und Begabtenförderung?
Die Begabungsförderung schließt sicher die Begabtenförderung mit ein, weil für mich ist der übergeordnete Begriff sicher die Begabung, das Kunstbegabung. Und wenn ich dann stärker eben auf die Person fokussiere, auf einzelne Angebote, einzelne Aktivitäten, einzelne unterstützende Maßnahmen, spreche ich von Begabtenförderung, aber im Großen ist es die Begabungsförderung und da würde ich allerdings auch so weit gehen, meine Vorstellung davon als systemisch zu beschreiben. Systemisch insofern, dass ich sage, es geht sehr stark auch darum, ein Angebot zu schaffen, eine begabungsfördernde Umwelt zu schaffen und Unterstützungsangebote zur Verfügung zu stellen. Also sehr stark auch das Umfeld und im Schulkontext eben konkret auch die Schule. Zur Schule gehören dann die Lehrpersonen, die unterstützend sind, aber auch die Kolleginnen und Kollegen in den umliegenden Schulbänken, sprich die Schülerinnen und Schüler, das aktivierende Klassenzimmer, so quasi, die Angebote, die Ressourcenecke und so weiter.
Ja. Mhm. Ja, und du hast jetzt schon den Begriff Begabung ganz konkret angeführt. Begabung, Hochbegabung, was versteht man darunter? Verwendest du diese Begriffe jetzt in dieser Form überhaupt? Kannst du da ein wenig Einblick geben?
Mhm, ja, das ist eben für so quasi Newcomer in diesem Feld oft auch sehr schwierig und sich sehr schwierig auch zu orientieren. Es gibt unglaublich viele Begriffe, Begabung, Hochbegabung. Manche sind sehr strikt und verbieten das Wort Hochbegabung. Dem kann ich durchaus auch, das kann ich nachvollziehen, dem kann ich etwas abgewinnen. Ich selbst versuche es einfach zu vermeiden, weil es suggeriert, es gibt eine Trennung. Man kann ab einem bestimmten Punkt von Hochbegabung sprechen und dem würde ich eben nicht zustimmen, weil es Begabungsentwicklung eben, ich finde der treffendere Begriff ist Begabungsentwicklung, dynamisch ist. Das heißt, ich habe keinen bestimmten Zeitpunkt oder keine bestimmte einen Wert, ab dem ich von hochbegabt oder Hochbegabung sprechen würde. Und sehr viel von Begabung oder die Leistungen an sich, die exzellenten, überdurchschnittlichen Leistungen, kann ich ja oft erst sehr spät auch erkennen. Deswegen trifft für mich oft der Begriff Hochbegabung nicht so zu.
Mhm. Und Begabung würdest du wie definieren? Jetzt hast du auch insbesondere über Hochbegabung gesprochen und dass diese Begrifflichkeit nicht unproblematisch ist. Mhm. Begabung, wie definierst du das?
Begabung ist für mich die Beschreibung für ein sehr großes Konstrukt, für das ich jeweils immer auch von Altersabschnitten her, von den Entwicklungsabschnitten her auch manchmal treffendere Begriffe habe. Ich kann zu Beginn von Potenzial sprechen, kann dann von Fähigkeiten und Kompetenzen sprechen und dann, wenn sich Begabung schon sehr weit entwickelt hat, wirklich auch von Exzellenz und Eminenz, also von wirklich das zeigt sich in überdurchschnittlichen Leistungen, in exzellenten Produkten und so weiter. Also es ist eben, so wie jede Entwicklung, gibt es einfach auch Entwicklungsschritte und Abschnitte. Und der große Überbegriff, das große Konstrukt darüber ist eben für mich Begabung. Und das heißt aber eben auch, dass dazu auch diese unterstützende Außenwelt dazu gehört, dass Angebote, dass man Chancen auch wahrnehmen kann. Also dass auch die Begabung nicht an sich nur an die Person gekoppelt ist, sondern auch an die Möglichkeiten, die die Umwelt bietet und auch die Umwelt macht. Ja.
Ja, und so wie du gesagt hast, in einigen Fällen tritt dann Expertise auf, Exzellenz auf. Wie sind jetzt diese Begrifflichkeiten voneinander zu trennen?
Ich würde Expertise durchaus jetzt von der, wenn ich das Ganze als Abschnitte sehe, durchaus vor die Exzellenz setzen, weil es sind im Endeffekt Fachkompetenzen bereits in einer bestimmten Domäne, wo es sehr, sehr wenige andere gibt, die ebenfalls dieses Fachwissen, diese überdurchschnittlichen Fähigkeiten zeigen, von einer bestimmten Community auch anerkannt werden, also von diesen Experten ebenfalls aus diesem Umfeld. Dann würde ich von Expertise sprechen und Eminenz ist wirklich auch schon überragend in einem bestimmten, auch mit einem bestimmten Alter verbunden, mit einer bestimmten Anerkennung verbunden. Mhm. Also noch einen Schritt weiter. Mhm. Wobei das ja im Endeffekt genauso wieder auch, wie wir zuerst, ich habe zuerst Schneider zitiert mit diesem Fuzzy Concept, auch natürlich, da lässt sich vielleicht auch über die Schärfe der Begrifflichkeiten auch natürlich diskutieren, weit man da dann so streng sein kann. Sind oft auch, ich bediene mich hier einer theoretischen Erklärung von Rina Sobotnik und Kollegen, das ist natürlich dann auch in der Übersetzung von diesem englischen Artikel dann ins Deutsche vielleicht auch dem geschuldet und so weiter. Also über Verständnis lässt sich diskutieren.
Ja, so wie du vorhin schon gesagt hast, ja, alle Begrifflichkeiten müssen einmal geklärt werden, aber man muss auch immer die Offenheit haben, sie zu diskutieren. Mhm. Ja, und wenn aber nun Schulen das Bildungsanliegen Begabungs- und Begabtenförderung in den pädagogischen Leitvorstellungen aufgreifen möchten, an welchen rechtlichen Vorgaben können sich denn Schulleitungen und Lehrpersonen orientieren? Wo finden sie denn diese Niederschriften, diese Begriffsdefinitionen in rechtlichen Unterlagen?
Mhm. Ich glaube, da ist wirklich auch das österreichische Bildungswesen schon relativ weit. Wir haben eigentlich auch, das Bildungsministerium hat im Lehrplan, hat im Grundsatzerlass durchaus hier auch das Bildungsanliegen und das Bewusstsein für, wir stehen hinter der Begabungsförderung. Wir wollen, dass österreichische Lehrpersonen wirklich auch aktiv Begabungsförderung betreiben. Also dieser Wunsch ist kundgetan. Man findet beispielsweise in den österreichischen Lehrplänen, in der Mittelschule, aber auch in der AHS wirklich vermehrt den Begriff der Begabungsförderung in den Rahmenbedingungen, in den organisatorischen Grundlagen wird das sehr klar explizit dargelegt, was man darunter verstehen kann, aber eben auch, wo es in der Schule methodisch stattfinden kann, welche Möglichkeiten es gäbe. Noch besser expliziert ist das Ganze auch im Grundsatzerlass Begabungs- und Begabtenförderung. Alle diese Materialien findet man bei uns auf der Homepage, aber eben natürlich auch, also bei uns jetzt, dem ÖZBF, dem Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung an der Pädagogischen Hochschule Salzburg, aber eben auch am Bildungsministerium auf der Homepage.
Und für die Primarstufe findet man auch hier auch in den Lehrplänen Begabungs- und Begabtenförderung verankert?
Bin ich mir nicht so sicher.
Ja, kann ich jetzt ergänzen. Ja, dem ist so, auch in den neuen Lehrplänen der Volksschule findet Begabungs- und Begabtenförderung Berücksichtigung noch umfassender als bislang. Also insofern,
super, danke für die Ergänzung.
Insofern kann man wirklich davon sprechen, dass jetzt eigentlich in allen Stufen, in allen Schulformen Begabungs- und Begabtenförderung ja auch aus rechtlichen Gründen betrieben werden muss. Mhm. Ja, du hast nun ausführlich dargelegt, vielen Dank dafür, wie Begabungs- und Begabtenförderung definiert werden kann. Ja, warum ist es denn deiner Erfahrung nach für eine Lehrperson überhaupt bedeutsam, sich mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen, sich hier zu verorten?
An sich ist für die Lehrperson das meiner Meinung nach unglaublich wichtig, weil wie wir miteinander kommunizieren, wie die Lehrperson dann auch das, was sie beobachtet, mit der Schülerin, dem Schüler bespricht, mit den Eltern, mit den anderen Lehrpersonen, wie sie kommuniziert, wie sie über Begabung, ob sie verwendet, ich beobachte das und das, machst du sehr motiviert, welche Stärken hast du, welche Leistungen zeigen sich, oder ob man gleich mit einem Begriff wie du bist begabt, du bist talentiert operiert, macht natürlich etwas mit den Schülerinnen und Schülern, macht etwas mit den Eltern. Und deswegen ist es hier sehr wichtig, dass einerseits die Lehrpersonen ein klares Verständnis von dem haben, was transportiere ich, was ist für mich Begabung, aber eben auch, was beobachte ich, und je differenzierter ist, und das würde ich empfehlen, je differenzierter ich das wahrnehmen kann und das auch weitergeben kann, was ich entdecke an den Handeln also weit konkreter als zu sagen, ganz oberflächlich, du bist begabt oder du bist nicht begabt, was einfach eine Etikettierung wäre und demzufolge einfach oberflächlich wäre, sehr konkret zu beschreiben, diese und diese Fertigkeiten entdecke ich, diese Motivation sehe ich, die Selbstwirksamkeit, du bist fasziniert, ich entdecke, dass du da im Flow arbeitest, dass du Zeit und Raum verlierst, dass du dich unglaublich vertiefen kannst, dass du sehr viele neugierige Fragen stellst zu diesem Thema und so weiter. Also, dass man wirklich sehr breit und somit, das möchte ich damit erklären, und da steckt eben dann auch ein mehrdimensionales Begabungsverständnis dahinter, dass ich hier auch die unterschiedlichen Faktoren, die die Begabungsentwicklung beeinflussen, auch mit anspreche, die ich ja ebenfalls brauche.
Mhm. Kann denn die Einstellung von Lehrpersonen zur Begabungs- und Begabtenförderung auch negative Effekte haben? Was kannst du uns dazu berichten?
Genau, also das kann eben nicht nur fördernde Faktoren beinhalten. Und das haben wir in verschiedenen Modellen auch in der Forschung abgebildet, sondern natürlich auch hemmend. Die Lehrperson, die eben bestimmte Sachen nicht zur Verfügung stellt, die von besprechen von Misconceptions getragen wird, Vorurteilen, Mythen bedient. Das wird auch in der Forschung als Harmonie versus Disharmonie-Hypothese betitelt. Hier kann es natürlich dann auch zu Fehlentwicklungen kommen und zu einer hemmenden Begabungsentwicklung dadurch. Mhm.
Du hast jetzt von Mythen gesprochen und hier die entsprechende Hypothese auch oder eine entsprechende Hypothese dazu auch schon angeführt. Welche Mythen auf der einen Seite sind denn da jetzt handlungsleitend oder beeinflussen auch Haltungen? Und kannst du uns auch über die von dir erwähnte Hypothese ein wenig mehr erzählen?
Die sogenannte Harmonie-Hypothese versus die Disharmonie-Hypothese. Und als Harmonie-Hypothese bezeichne ich, wenn ich an Begabte denke und das Gefühl habe, da entdecke ich dann sowohl kognitive Fähigkeiten als auch soziale Ausgewogenheiten, emotionale Ausgeglichenheiten, also so im Grund eine school-smarte Persönlichkeit, also in allen Bereichen sehr ausgeglichen, harmonisch. Das wäre die Harmonie-Hypothese. Und die Disharmonie-Hypothese, und das Erschreckende ist, dass durchaus ein Großteil der Bevölkerung, der zustimmen würde und somit diesen Mythos aufsitzen würde, würde bejahen, dass man sowohl, wenn man an Begabte denkt, dann eben natürlich kognitiv überdurchschnittliche Personen entdeckt, aber eben auch die soziale Unzulänglichkeiten haben, die emotionale Unzulänglichkeiten haben, also sozial auffällig, die schneller aggressiv werden, die schneller unzufrieden sind, die keine Freunde haben, Außenseiterpositionen haben, bisschen überspitzt, vielleicht wie in der Big Bang Theory, so diese Nerds, die ein bisschen eigenwillige und Außenseiterpositionen haben. Das widerspricht absolut dem, was wir aus der Forschung kennen, wenn wir einfach statistisch gesehen uns ansehen, wie treten Begabte auf, finden wir die Harmonie-Hypothese durchaus wissenschaftlich bestätigt. Allerdings eben von der vom Bild der Bevölkerung auf Begabte finden wir leider 2/3 der Bevölkerung, die Disharmonie-Hypothese bejahen würden.
Mhm. Ja, und kannst du da vielleicht ein ganz konkretes Beispiel bringen, wo jetzt eben hier entsprechende Mythen in der Praxis dazu geführt haben, dass Schüler und Schülerinnen ja darunter vielleicht auch zu leiden hatten?
Ich habe jetzt kein Einzelbeispiel, aus dem ich habe einiges im Coaching versucht, von Schülerinnen und Schülern dadurch abzufangen, weil es einfach auch ganz wichtig ist, die Persönlichkeit zu stärken und auch diese Mythen, dieses falsche Verständnis, das von außen an Schülerinnen und Schülern herangetragen wird, nicht auch noch zu stärken, sondern dem auch bewusst entgegenzuwirken. Und das auch zu zeigen und auch auf der anderen Seite Lehrpersonen darin auch zu stärken, dass sie das nicht so sehen oder dem auch aktiv Argumente entgegenbringen können.
Ja, und du hast ja eingangs erwähnt, dass immer mehr Lehrpersonen hier einen breiteren Blick haben, mehr Wissen mitbringen und auch eben weniger diese Mythen handlungsleitend sind, was ja sehr positiv ist. Und so wie du sagst, ganz wichtig ist es, den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin bestmöglich zu begleiten in der individuellen Entwicklung. Du hast nun mehrfach schon diese Mehrdimensionalität des Begabungsbegriffs ins Zentrum deiner Ausführungen gestellt. Warum ist es gerade für Lehrpersonen wichtig, diesen Aspekt der Mehrdimensionalität zu berücksichtigen? Warum ist das in der Schule relevant?
Dadurch, dass die Schule ja an sich eben über Mathematik, über Deutsch, über Fremdsprachen ja bestimmte Begabungsdomänen abfragt und dadurch ein nahe Verhältnis da ist, ist es einfach auch wichtig vom Blick auf die Gesamtpersönlichkeit des Schülers und auf die Gesamtentwicklung, dass man auch im Hinterkopf hat, dass es einfach auch andere Begabungsdomänen gibt, dass es auch die musikalische Begabung gibt, die künstlerische Begabung, die körperlich-kinästhetische Begabung. Einfach auch, um diese unterschiedlichen Domänen und somit auch den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, diese ihre Interessen und ihre Fähigkeiten in den anderen Domänen auch ausleben zu können, zeigen zu können, ja. Und wenn man es als Lehrer, wenn man so quasi vielleicht ein klassischer Mathematiklehrerin oder Lehrer, das einfach, und wenn man es nur wertschätzend wahrnimmt, dass jemand in einem anderen Domäne und nicht unbedingt in der eigenen Domäne durchaus Stärken hat, durchaus Faszination und Interessen hat, dann kann ich das vielleicht für meinen Mathematikunterricht insofern nützen, dass ich dann einfach versuche, Parallelen zu ziehen. Bezüglich Durchhaltvermögen, bezüglich Fokussierung, bezüglich Konzentration, auch wenn so quasi das Fachinteresse nicht ähnlich ist wie jetzt das Fachinteresse dem Sport gegenüber.
Ja, und du hast jetzt schon eben einige Faktoren genannt, die sehr wesentlich sind dafür, ob sich ein Potenzial in Leistung übersetzen lässt. Was findet man denn dazu in der Fachliteratur, zu diesen Faktoren, die dafür wesentlich sind, ob ein Potenzial sich entfalten lässt?
Es gibt diverse Modelle, die genau diese Faktoren anführen. Beispielsweise das Münchner Hochbegabungsmodell hat ein eigenes Feld an Umweltfaktoren, ein eigenes Feld an nicht-kognitiven Persönlichkeitsfaktoren, wo sehr genau über Leistungsmotivation, über Konzentration bis hin zum Klassenklima, Unterrichtsqualität, einzelne Faktoren, die unglaublich zentral sind, bei der Begabungsentwicklung angeführt werden. Ein Modell, das eben auch sehr fundiert ist, weil es auf psychologische Forschung der letzten zwei Jahrhunderte referiert, ist das von mir schon genannte Megamodell von Rina Sobotnik und Kollegen, wo eben auch unterstützende Faktoren sowohl aus dem Umfeld, wie jetzt, dass man Chancen bietet, der Zugang zur Domäne, finanzielle Ressourcen, aber eben auch Persönlichkeitsmerkmale, die eben unterstützend sind, wie Ehrgeiz, Selbstwirksamkeit, Motivation, das Mindset, die Interessen, oder auch natürlich im anderen Sinn hemmend, auch ein Mindset, eine Denkweise kann natürlich auch hemmend sein bei der Begabungsentwicklung.
Was ist denn die zentrale Message des Begabungsmodells von Sobotnik? Du hast ja in deinen Publikationen eben mehrfach darauf Bezug genommen. Was quasi für eine Botschaft bringt dieses Modell deiner Meinung nach rüber?
Ich würde sagen, es sind zwei sehr, sehr schöne zentrale Botschaften. Einerseits, dass es um Begabungsentwicklung geht, dass in jeder Entwicklungsphase es unterschiedliche Einflüsse gibt und eben Entwicklungsabschnitte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eben auch den Lehrpersonen eine ganz, ganz wichtige Rolle immer zugeteilt wird und die auch so benannt wird. Also gerade so in der Anfangsphase ist dieses Teaching for Falling in Love wichtig, also die den Zugang zur Domäne zu schaffen, die Faszination zu ermöglichen, dass wirklich eine Leidenschaft für eine Domäne entstehen kann. Und dann geht's in der nächsten Phase, haben die Lehrpersonen den Auftrag auch Fähigkeitstraining zu machen, zu unterstützen, also Training-Technik und da auch bei der Kompetenzentwicklung weiter zu helfen und zu unterstützen. Und dann in der Schlussphase ist eher dann schon nur mehr die Rolle eines Unterstützenden im Sinne eines Mentors, um jetzt einfach auch eine spezielle Nische zu entdecken, wo sich dann wirklich auch die Begabten ihr Feld finden können, wo sie dann ihre Expertise noch vertiefen können und dann wirklich auch die hohe Kreativität ausleben können.
Das klingt sehr spannend. Kannst du diese drei Schritte nochmal nennen? Teaching for Falling in Love war der erste Schritt. Wie geht es dann weiter?
Teaching for Falling in Love, Teaching Technik und Mentoring for Personalized Niche.
Das heißt, das ist sozusagen so der zeitliche Ablauf.
Genau.
Hin jetzt zur Leistungsentwicklung. Und
genau,
wie kann die Lehrperson... Genau. Was kann eine Lehrperson anfangen mit diesen drei Schritten aus deiner Erfahrung heraus?
In erster Linie einfach auch schon so beeindruckend, dass Rina Sobotnik und Kollegen wirklich auch den Lehrpersonen die Wichtigkeit und die Rolle der Lehrpersonen in ihrem Modell Rechnung tragen und das wirklich als solches auch titulieren. Und daraus erwächst eben der Wunsch oder auch der Auftrag an die Lehrerinnen und Lehrer in der ersten Phase, eben ihre eigene Leidenschaft für die Sprache, die Faszination für Naturwissenschaften an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben, das zu ermöglichen. Und dann in der zweiten Phase eben bei den Fähigkeiten und Kompetenzen, da wirklich sich in der Rolle des Trainers zu sehen, den nächsten Schritt der Entwicklung mit den Schülern gemeinsam zu gehen, zu unterstützen, an Fähigkeiten zu feilen. Das kann jetzt im Sportlichen sein, das kann auch aber auch im Physikalischen, im Mathematischen sein, bei den Sprachen sein. Und vermutlich ist dann für das Mentoring for Personalized Niche vielleicht auch schon die Altersgruppe oder auch das Alter der Schülerinnen und Schüler vorbei und da gehen sie dann vielleicht auch schon an die Universität. Aber selbst da ist es vielleicht auch noch so, dass dann Lehrerinnen und Lehrer einen Einfluss haben und eine bestimmte Universität, einen Professor, einen Schwerpunkt empfehlen können, Kontakte haben und hier als Mentoren im Hintergrund noch da sind, unterstützen, vielleicht auch intellektuelle Sparring-Partner sind. Ja?
Mhm. Ja, das heißt, das Modell von Sobotnik stellt eigentlich die Bedeutung, wie du schon gesagt hast, der Lehrpersonen ins Zentrum. Im Modell von Heller, im Münchner Hochbegabungsmodell, werden ja neben der Instruktionsqualität, also Aspekten, die jetzt in der Schule beeinflusst werden können, noch andere genannt. Mhm. Wie sieht denn das vielleicht noch einmal im Detail aus? Du hast gesagt, es gibt nicht kognitive Einflussfaktoren, Persönlichkeitseigenschaften, Umweltfaktoren. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was so wesentlich ist, dass Leistung sich entwickelt oder auch vielleicht hemmend sein kann, wenn es weniger vorhanden ist?
Gerade was die Schule betrifft, ist eben auch die Unterrichtsqualität, das Klassenklima. Also eben, wie leistungsorientiert ist auch die Klasse? Ist es etwas Positives, wenn ich gute Noten anstrebe? Oder wird man dann als Streber tituliert? Da sind wir eben dann auch wieder bei der Harmonie-Disharmonie-Hypothese vielleicht, die hier anklingen könnte. Also welches Klassenklima ist da? Wird sich gefreut, wenn jemand gute Leistungen bringt? Wie wird eben die Unterrichtsqualität auch von den Lehrpersonen gestaltet. Wie ist auch das Lernklima in der Familie? Gibt es hier Zugang zu unterschiedlichen Bildungsangeboten? Wird am Familientisch auch darüber gesprochen, was in der Schule passiert, wo die Interessen sind? Wird es unterstützt? Welche Freunde sind vielleicht auch durch die Eltern mit dabei und somit auch können andere Domänen, die vielleicht von den Eltern her nicht als Bildungsdomänen so schnell erschlossen werden, auch da noch an die Schülerinnen und Schüler herangetragen werden. Also das Umfeld ist wirklich auch im Heller-Modell sehr breit gesehen. Auch kritische Lebensereignisse können da durchaus hemmend sein. Schicksalsschläge können natürlich auch hemmend sein. Und das ist auch ganz wichtig, gerade in diesem Modell, oder dieses Modell kann hilfreich sein, in der Beratung auch im Einzelgespräch, dass man als Lehrperson hier einen Einblick hat, welche Faktoren vielleicht auch gerade beitragen dazu, dass die Leistung eben nicht so gezeigt werden kann. Ja.
Und du hast jetzt eben die wesentlichsten Umweltfaktoren genannt, die eben in diesem Münchner Hochbegabungsmodell vorkommen. Was sind denn so eben nicht kognitive Persönlichkeitsmerkmale, die ebenfalls relevant sind? Ein paar hast du ja schon angeführt.
Genau, also die Leistungsmotivation, die Zielorientierung, auch die Selbstwirksamkeit, das wissen wir auch aus unglaublich vielen Forschungsbefunden, dass gerade dieses Fähigkeits-Selbstkonzept unglaublich wichtig ist. Man unterscheidet dann auch zwischen dem Akademischen, zwischen dem Mathematischen und so weiter. Das wird auch auf Domänen aufgeschlüsselt. Also wie viel traue ich mir selbst zu? Wie genau kenne ich meine Kompetenzen und Fähigkeiten? Also Selbstwirksamkeit ist sehr, sehr zentral. Auch die Kontrollüberzeugungen. Wie attribuiere ich den Erfolg oder auch den Misserfolg? Wie gehe ich damit um? Zentral ist es zum Beispiel positiv und für die weitere Entwicklung ist es durchaus, wenn ich Erfolg habe und gute Leistungen bringe, wenn ich die durchaus auf meine eigenen Fähigkeiten zurückführe, also so diese Art der Kontrollüberzeugung habe und dann, wenn Misserfolg auftritt, das durchaus nach außen hin attribuiere und es nicht als eigene Fähigkeits-Selbstkonzept zurückfällt. Also Kontrollüberzeugungen sind zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Motivation sowieso, intrinsische Motivation, Leistungsorientierung, Leistungsmotivation, Zielsetzungen, Ziele selbstständig zu formulieren, Durchhaltevermögen.
Das heißt, für Lehrpersonen ist es wichtig zu wissen, dass sie dem Schüler, der Schülerin eigentlich bewusst machen, dass er es aufgrund seiner Anstrengungen geschafft hat. Ja, das wäre etwas Wichtiges, um diese Kausalattribution positiv zu beeinflussen. Würdest du das so unterstreichen?
Genau, ganz wichtig, ganz zentral. Und das stärkt das Selbstbewusstsein und auch jetzt die Möglichkeit und die Kraft einfach für die nächsten Erfolge das auch wieder abzurufen, weil das ist dann auch die Metakompetenz, Selbstreflexion, wie habe ich gelernt, welche Techniken waren erfolgreich. Wo man gut die Analogie herstellen kann, wenn ich zum Beispiel auch in einem anderen Fach, wenn da diese Erfolge, dieses Durchhaltevermögen, die Konzentration funktioniert, wie ich das dann vielleicht für ein anderes Fach weiterverwenden kann.
Mhm. Ja, was ich jetzt auch erwähnenswert finde, ist, dass ja Ängstlichkeit ja auch ein Punkt ist, der hier hemmend wirksam werden kann. Was kann man denn tun, um hier Schüler und Schülerinnen bestmöglich zu begleiten, dass das eben sie nicht einschränkt?
In Bezug gerade auf Prüfungsangst ist sicher ein zentraler hemmender Faktor. Da gibt es vermutlich ganz schwierige, also keine globalen, für alle gültigen Konzepte, aber vermutlich ist es da einfach auch, sich diese Ereignisse, wo einfach weniger Prüfungsangst da wird oder auch ein Umfeld zu schaffen, wo Wohlfühlen da ist, wo Wohlwollen da ist, von der Lehrperson her, welche Atmosphäre schaffe ich, um Prüfungsangst auch zu reduzieren, um dieses Wohlwollen auch zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler auch das Wohlwollen der Lehrperson wahrnehmen und das vielleicht auch im Vorfeld gut aufzubereiten. Das wäre eine Möglichkeit und eine Empfehlung.
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt auch hier. Ja, in deiner Forschung setzt du dich sehr intensiv mit Begabungsüberzeugungen und Begabungsverständnis von Lehrpersonen auseinander. Welche Studienergebnisse zu diesem Thema sind denn aus deiner Sicht für Lehrpersonen besonders spannend?
Ja, eben das Verständnis von Begabung, das treibt mich so eigentlich schon immer um. Gerade auch in diesem Gespräch jetzt, es geht ja darum, was versteht denn jeder darunter? Und gerade als Lehrperson ist es dann natürlich auch der Transfer, das, was ich unter Begabung verstehe, so handle ich auch. Und genau um diesen um diesen Zusammenhang geht es mir auch in meiner Forschung, eben auch Belege zu finden, genau um diesen Zusammenhang auch darzustellen, dass das, was an Begabungsverständnis da ist, wir bezeichnen es als Begabungsüberzeugung, wie sich das dann auch im Unterricht über die Methoden, über die Haltung der Lehrperson im Unterricht und somit eigentlich in der Unterrichtsqualität, wie sich das auch auswirkt. Es gibt große Unterrichtsqualitätsmodelle, wo das durchaus auch abgebildet wird. In einem Lehrerprofessionskompetenzmodell wird auch Überzeugungen und Werthaltungen werden explizit auch abgebildet als Teil der Professionskompetenz einer Lehrperson, neben dem Professionswissen selbstverständlich und neben der Motivation, also ist durchaus nur ein Aspekt, aber trotzdem sehr wichtig, einfach in der Lehrerkompetenz die Überzeugung, die eben dann einen Einfluss hat auf die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Folge eben der Unterrichtsqualität. Mhm. Das ist einfach das, was mich antreibt und was mich fasziniert, dass eigentlich das Begabungsverständnis einen Einfluss hat in längerer Folge, das ist dann schwierig auch in der Forschung zu belegen, auf die Unterrichtsleistungen der Schülerinnen und Schüler.
Das heißt, Lehrpersonen, die ein positives Verständnis haben von Begabung, Begabungs- und Begabtenförderung, machen auch einen Unterricht, in dem dieser Punkt eine größere Rolle spielt. Kann man das so überspitzt formulieren? Ist das möglich?
Genau. Überspitzt formuliert kann ich auf jeden Fall zustimmen. Und im Detail gesagt haben wir beispielsweise eine aktuelle Studie ist gerade am Laufen, aber in der Vorgängerstudie habe ich durchaus Belege gefunden, dass Personen mit einem fachspezifischen Begabungsverständnis, mit Begabungsüberzeugung zur mathematischen Begabung fachspezifisch haben geben eine höhere Qualität an Unterrichtsaufgaben, machen im Endeffekt, kurz gesagt, einen besseren Unterricht. Und das konnten wir auch belegen.
Ja, das ist ja Motivation, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gibt es abschließend jetzt noch etwas, das du Lehrpersonen, die am Thema Begabungs- und Begabtenförderung interessiert sind, mitgeben möchtest?
Ich glaube einfach an sich die drei Worte, wenn jemand interessiert ist an Begabungsförderung, wird er vermutlich oft auch damit konfrontiert, kurz beschreiben zu müssen, was man unter Begabung versteht. Und da würde ich einfach diese drei Wörter als Schlüsselbegriffe mitgeben. Begabung ist mehrdimensional, ist dynamisch und ist systemisch. Und dann kann man jeweils einhaken. Und ich würde einfach alle Schülerinnen, alle Schulleiterinnen, Lehrerinnen, Eltern und natürlich die Schülerinnen bekräftigen, dass sie systemisch gesehen diese Gestalterinnen ihres eigenen Lernumfelds sind, dass sie aktiv sein können und auch selbst sich für Begabungsförderung zuständig fühlen. Und aus Sicht eben der Forschenden, wenn es um die Begabungsüberzeugungen geht, dass einfach das, wie ich über Begabung denke, wie ich über Begabungsförderung denke, leitet mein Handeln, mein Agieren, mein Wohlbefinden als Lehrperson, auch ganz wichtig. Und das überträgt sich auf meine Schülerinnen und Schüler. Die Motivation, meine Motivation überträgt sich auf die Schülerinnen und Schüler. Und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig.
Ja, wenn Begabungs- und Begabtenförderung auch immer quasi systemisch ist oder der Begabungsbegriff sogar als systemisch bezeichnet wird, ist ja Schule sogar Teil der Begabung, zumindest der Entstehung und Entwicklung von Begabung. Ist das, kann man das so sagen? Würdest du das unterstreichen?
Würde ich absolut so unterstreichen, kann ich absolut so sagen. Und das wäre vielleicht auch eine Vision, dass Schule sich als begabungsfördernder Ort sieht, empfindet und das auch so lebt.
Ja, es ist wunderschön, wie sehr du dich für Begabungs- und Begabtenförderung begeisterst und engagierst. Und jetzt habe ich mir eine Frage, die du häufig in Seminaren vorstellst, für den Schluss aufgehoben, die sogenannte Wunderfrage. Wenn heute Nacht ein Wunder geschehen würde und an allen Schulen Österreichs wären ab morgen alle Bedingungen für optimale Begabungs- und Begabtenförderung vorhanden, wie würde es an unseren Schulen dann aussehen?
Ich glaube, die Schülerinnen und Schüler würden unglaublich viel Freiheit erleben, auch die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleiterinnen. Es gäbe eine sehr hohe Wertschätzung für das, was sie leisten und machen, was sie an Produkten auch hervorbringen. Und damit sind wirklich auch alle gemeint. Und alle erstaunen oder staunen gegenseitig darüber und freuen sich über das, was rauskommt. Und eine sehr, sehr hohe Wertschätzung und hohe Kreativität. Ja.
Ein schönes Bild. Ein schönes Bild, das du abschließend gezeichnet hast. Ja, ich darf dir, Professorin, Doktorin, Magistra Silke Rogl, sehr herzlich für die hochinteressanten Ausführungen danken. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich, Katharina Heisenberger-Leofer, verabschiede mich von Ihnen und hoffe, wir hören uns bald wieder bei einer weiteren Podcast-Folge von PSD Begabt.
Danke sehr.
Radio Igel. Radio Igel. Das Campusradio an der PH Steiermark.